Gartenradio, mitten im Grünen.
Heute wird geschüttelt und gerührt. Es geht nämlich um Jauchen, um selbst angesetzte Jauchen, um Brühen, um Aufgüsse oder Tees aus Brennnessel, aus Beinwell, Ackerschachtelhalm und was es da sonst noch alles gibt, Löwenzahn, Schafgarbe, Giersch. Und dieser flüssige, ich sag mal Pflanzenschmodder, gilt als das flüssige Gold. Nur, dass die Jauchen und Aufgüsse für die Pflanzen schneller verfügbar sind als der Kompost, der erst noch von Bodelebewesen zersetzt werden muss. Ein Themenwunsch übrigens von unserer Hörerin Julia. Danke dafür. Was ich wie ansetze und einsetze, wie diese Jauchen wirken und ob auch der Mensch mal an einer Jauche oder einem Aufguss nippen sollte oder lieber nicht, das verrät uns die jauchenerprobte Gärtnermeisterin Dagmar Hauke. Hallo Dagmar.
Hallo.
Du hast uns hier schon einiges mitgebracht. Was haben wir denn da?
Als lebendes Kraut haben wir die Brennnessel. Die ist jetzt ungefähr schon so 15 cm hoch, die sprießt gerade richtig. Dann den Ackerschachtelhalm. Gut daran zu erkennen, dass er jetzt schon seine Sporenlager bringt, also quasi schon seine Blütenstände. Und dann habe ich den Beinwell mitgebracht, der noch kleine Blätter im Moment hat. Die werden noch viel, viel größer. Längliche Blätter, die so ein bisschen behaart sind, rau sind. Und Küchenabfälle habe ich mitgebracht. Und auch ein bisschen von fertigen Kompostsud.
Das sind so die Klassiker, aus denen man Jauchen, Aufgüsse machen kann. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Jauche, zwischen Brühe, Tee und Aufguss?
Eine Jauche, die wird vergoren, also die wird quasi angesetzt, am besten aus frischen Pflanzen oder aber aus getrockneten Pflanzen und wird mit Regenwasser, mit weichem Wasser am liebsten angesetzt und muss länger ziehen, also die muss wirklich vergären. Das dauert dann 2-3 Tage, dann geht das langsam los mit der Gärung, dann fängt die meistens an zu schäumen, gibt so eine Schaumphase und nach meistens 10-14 Tagen, bei kaltem Wetter auch ein bisschen längerem, dann ist das Schäumen vorbei und dann ist quasi die Jauche fertig und riecht meistens auch ein bisschen güllig, also stark. Da gibt es 2 Anwendungszeitraume. Man nimmt die Jauche, die fertige Jauche, die nicht mehr schäumt, tatsächlich zum Düngen. Und wenn die Jauche aber noch so richtig tobt und noch so richtig im Umsetzen ist, gärt, dann kann man sie tatsächlich auch stark verdünnt als Pflanzenschutzmittel einsetzen zum Teil. Bei der Brühe ist es so, die Brühe sind meistens stark zerkleinerte Pflanzenteile, die erst angesetzt werden in Kaltwasser, also 24 Stunden meistens in Kaltwasser ziehen, danach überbrüht man das Ganze ganz heiß mit heißem Wasser und löst quasi Öle und alles, was man schnell durch heiße Wasserzugabe lösen kann. Die ist auch zur Stärkung oder zur Düngung da. Die kann aber auch eventuell im Lehmanstrich, beim Schachtelhalm oder so mitverwandt werden, beim Obstbäumen. Und der Tee oder Absud, das ist quasi ein kurzzeitiges Überbrühen mit heißem Wasser, wo man kurz, schnell, viel ätherische Öle meistens rauslöst und die man dann direkt einsetzt. Sei es ein Lavendeltee oder Baldrian oder so, geht auch.
Dann fangen wir doch einfach mal mit der Brennnessel an, weil die gerade vor uns steht. Die sieht ja auch schon schön üppig aus. Aus der mache ich was?
Ja, klassisch ist die Jauche. Brennnessel gibt es wenigstens bei uns im Park und auf dem Feld immer wieder Ecken, die einfach total anscheinend stickstofflastig sind und da wächst die Brennnessel unheimlich gut. Wir versuchen die immer etappenweise abzumähen, damit immer für Schmetterlinge ein Angebot an Fressmaterial da ist. Also auf so einer Brennnessel leben ja bis zu 30 Schmetterlingsarten, also die Raupen von denen. Von dem her lassen wir auch manchmal einfach da mal eine Ecke Brennnessel stehen, im Schatten, mal in der Sonne, je nachdem. Aber ab und zu muss die halt wirklich runter und jetzt im Frühjahr ist die beste Zeit dazu, um dann daraus Jauche zu machen. Wenn die erst einmal blüht, dann kann man über die Jauche leider auch Sachen vermehren, also indem man das dann in der Düngerlösung drin hat und über das Beet verteilt. Und deshalb immer alles, was man ansetzt, am besten vor der Blüte, ohne sich vermehrende Pflanzenteile aus dem Blatt.
Also ist jetzt im Frühling auch wirklich die beste Zeit für die Brennnesseljauche?
Genau. Also Leute, die das auch als Brennnesselsuppe oder so essen, die sammeln auch wirklich im Frühjahr. Da ist ja auch am nährstoffreichsten.
Gut, wenn ich jetzt einen Balkon habe oder einen sehr aufgeräumten Garten, ich habe keine Brennnesseln, dürfte ich in der Natur irgendwo am Wegesrand mir mal so ein Kilo Brennnessel schneiden?
Soweit ich weiß, ja, natürlich nicht im Naturschutzgebiet. Aber ansonsten aufpassen, dass man nicht räubert, also dass man tatsächlich auch den Schmetterlingen was da lässt. Aber man darf sammeln.
Okay, also ich komme irgendwie an Brennnesseln dran, wenn ich möchte. Gehen wir mal davon aus, ich fange an mit 1 Kilo Brennnesseln. Wie geht's dann weiter?
Genau, dann wird 1 Kilo Brennnessel in ein Gefäß gefüllt. Optimalerweise wäre es aus Glas, Keramik, Holz, aber sowas haben die wenigsten Leute zu Hause. Also es geht auch ein altes Fass aus der Lebensmittelindustrie, was aus Plastik ist. Es sollte so sein, dass sich nichts rauslöst, weil die Gärung ist natürlich ein chemischer Prozess. Und da könnte es sein, dass sich Stoffe aus dem Gefäß lösen könnten, deshalb kein Metall, sagt man. Das Kraut wird da reingeschichtet. Wenn dann 1 Kilo zusammen sind, dann werden 10 Liter am besten Regenwasser aufgefüllt.
Wenn ich jetzt kein Regenwasser habe, was nehme ich denn dann?
Ja, am besten mildes Wasser. Das ist jetzt hier bei uns in Köln etwas schwierig. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser, abgestandenes Wasser, was wirklich schon ein paar Tage oder länger in der Tonne gestanden hat. Das Ganze wird dann zugedeckt, aber nicht luftig zugedeckt. Also wir machen da ein Fliegengitter drauf. Wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, wenn wir das neben dem Folientunnel stehen haben, dann ist das eine wunderbare Anlaufstelle für die Mücken, um da Nachwuchs zu produzieren. Wichtig ist auch, dass das Fass wirklich zu ist, weil auch Kleinsäuger oder Vögel drin ertrinken können, hatten wir leider auch schon mal. Von dem her sollte immer mindestens so ein kräftiger Stock, der nicht untergeht, mit eingesteckt sein oder eben am besten dieses Fliegengitter, dann kommen Vögel gar nicht auf die Idee. Wichtig ist natürlich auch diese Wasserfässer oder auch Jauchefässer sind trotzdem Anlaufstellen bei großer Trockenheit, dass die Vögel trotzdem noch irgendwo Wasser finden. Also deshalb auch gar nicht die Vögel in Versuchung führen, sondern einfach Vogeltränken aufstellen. Das bringt schon am meisten.
Würde denen das schaden, wenn die so Brennnesseljauche nippen?
Das kommt so ein bisschen drauf an, wie viel das ist, welches es ist, zu welchem Zeitpunkt es ist. Es gibt ja auch Wildtiere, die fressen zu bestimmten Zeiten bestimmte Kräuter, Schafgarbe oder sowas auch selber, um zur Selbstgenesung. Also von dem her, es muss nicht schädlich sein, aber es ist natürlich was Gärendes. Da sind Bakterien im Gange, man weiß halt nicht, was das bei denen bewirkt. Also wir haben tatsächlich einen Fuchs bei uns auf dem Feld, der gerne organische Düngersäcke aufreißt und frisst. Also vor dem müssen wir alles super verstecken. Also auch Dünger ist ja nicht sicher vor Hunden oder vor Füchsen. Besser ist, das wegzupacken. Man weiß nie, was das mit den Tieren macht. Was auch noch ein bisschen strange oder komisch ist für mich immer wieder, ist, dass meine Bienen, die haben eine Tränke und die haben auch einen Teich und die haben auch überall irgendwie Wassermöglichkeiten. Aber die gehen gerne an das Jauchefass und holen sich da quasi Wasser, weil da scheinen Spurnährelemente drin zu sein. Also die nehmen das lieber, als dass sie jetzt die angebotenen Tränken benutzen, nehmen die gerne so angereichertes Wasser.
Jetzt nehmen wir mal an, ich habe mein Kilo Brennnessel, den geeigneten Behälter, habe dann 10 Liter Wasser draufgekippt. Wann fängt es denn an zu blubbern?
Die Gärung fängt so nach 2-3 Tagen an, wenn es in der Sonne steht, recht fix. Dann ist es nach einer Woche oder 10 Tagen schäumig. Nach 14 Tagen ist es meistens dann fertig. Dann kann es auch schon verwandt werden. Es sollte dann aber stark verdünnt nur angewandt werden. Also wenn man über die Blätter düngt, dann nur 1 zu 50. Deshalb haben wir immer einen Literbecher, der ist direkt am Jauchefass. Und wenn wir dann die 10 Liter Gießkanne nehmen, dann machen wir das Wasser rein und dann kommt dementsprechend eben dann einfach nur von der Güllejauche was dazu. Und wenn man den Boden wässert mit der Jauche, dann 1 zu 20.
Muss ich umrühren, während das blubbert?
Also während es durchgärt, sollte man immer wieder so ein bisschen auch für Sauerstoffeintrag sorgen. Das ist tägliches Umrühren von 2 Tagen, steht in der Literatur. Schaffe ich ehrlich gesagt nicht so richtig, aber jeden Tag mal oder immer wenn man vorbeikommt, das macht schon Sinn, ja.
Jetzt haben wir schon gehört, es gärt. Wenn ich die Brennnesseln auf den Kompost werfen würde, dann stelle ich das ja auch dann den Lebewesen zur Verfügung. Was ist denn anders, wenn diese Brennnesseln gegärt hat? Was passiert denn da mit welchen Nährstoffen?
Die Gärung setzt eigentlich die Nährstoffe frei, während beim Kompost ja alle Teile umgesetzt werden. Also da wird komplett die Zelle abgebaut und da wird komplett alles umgearbeitet. Der Kompost an sich ist ja nicht nur wegen seiner Nährstoffe so wichtig, sondern auch wegen seiner Struktur, seiner Wasserhaltefähigkeit, seinen Ton-Humus-Komplexen, die sich eventuell da drin gebildet haben und den Lebewesen, die da drin leben. In so einer gärenden Jauche kann natürlich kein Lebewesen leben. Das heißt also, man bringt, wenn überhaupt, ein paar zersetzende Bakterien mit aufs Beet, die aber da wahrscheinlich nicht überleben werden. Und man bringt die Nährstoffe zutage. Während beim Kompost man quasi ein ganzes Ökosystem mitbringt, was dann sich etabliert oder nicht. Also das ist einfach noch umfassender, braucht aber auch viel mehr Zeit. Und eine gute Kompostführung muss natürlich auch durchdacht sein. Also es nützt nichts, wenn der Kompost austrocknet. Es nützt nichts, wenn er seine Wärme nicht entwickeln kann im Innern. Also auch so eine Kompostführung muss natürlich richtig langwierig und durchdacht sein und dann ausgeführt werden. Und bei der Jauche ist es eher so eine schnelle Sache. Man hat jetzt viel Rasenschnitt, so, dann verjauche ich den. Oder, oh, da ist ein Riesenbeet Brennnessel, das nervt mich schon die ganze Zeit, das will ich entsorgen. Wäre schade, es einfach nur wegzuschmeißen oder in die Grüntonne zu kippen. Wenn ich es verjauche, kommt es dem Garten wieder zugute und der Stickstoff, das Eisen und bei anderen Stoffen auch nochmal verstärkt die Kieselsäure oder so, die werden den Pflanzen wieder zugefügt. Dem Garten geht nichts verloren.
Und es ist einfacher, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe,
als im Kompost. Und wenn es ein bisschen duften darf, genau. Also es müffelt schon, es gibt schon Nachbarn, die sich mit dem Komposthaufen bei mir schon angefreundet haben, aber mit den Jauchedingern, die muss ich so hinstellen, dass die nicht in Windrichtung gerade der Terrasse oder so stehen. Es gibt kleine Tricks, also wenn man nicht möchte, dass die Jauche wirklich zu sehr stinkt, dann rührt man ein bisschen Gesteinsmehl ein. Gesteinsmehl hat Spurennährelemente, man wertet gleichzeitig die Jauche auch ein bisschen auf. Das sind dann so auf die 10 Liter 2-3 Esslöffel von dem Gesteinsmehl, das gibt es meistens zu kaufen. Das wird dann drunter gerührt und das bindet ein bisschen den Geruch. Gerade bei der Brennnesseljauche, die riecht heftig. Manchmal sagt man auch, man soll die Schachtelhalmbrühe mit der Brennnesseljauche mischen, dann ist es weniger stark riechend. Ja, aber Jauche ist schon meistens duftend.
Sind denn da ganz unterschiedliche Sachen drin, dann in den Jauchen?
Ja, da sind unterschiedliche Sachen drin. Und zwar ist bei der Brennnessel wirklich Eisen, Phosphor, Stickstoff und Spurenelemente drin. Während beim Schachtelhalm halt die Kieselsäure. Die ist halt unheimlich wichtig zur stabilen Zellaufbau und zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten kann man die auch verwenden. Beim Beinwell oder Comfrey, da ist das tatsächlich so, dass da ganz viel Stickstoff und Mineralstoffe drin sind. Also so ein bisschen kann man ableiten, ob eine Pflanze Stickstoff liefert oder nicht, wie viel Blattgrün sie hat, also wie viel Blattmasse sie mitbringt. Je mehr Blattmasse sie mitbringt, meistens ist das mit Stickstoff und auch mit Phosphor verbunden. Also von dem her kann man schon sagen, Brennnessel wuchern üppig, Beinwell wuchert üppig, also Stickstofflieferant.
Weil du gesagt hast, dass die Brennnessel so stinkt, während ich die ansetze. Wenn ich jetzt meine Tomaten ständig mit Brennnesseljauche dünge, stinken die dann auch irgendwann oder müffeln? Nehmen die dann an den Geruch?
Also die nehmen nicht den Geruch an und bei Tomaten würde ich ja auch nie übers Blatt düngen. Also da würde ich immer den Boden düngen, von dem her kommt die Pflanze damit wenig in Kontakt. Wir hatten tatsächlich die Diskussion schon mal unter Kollegen, wie viel müssen wir den Salat hinterher wässern, damit man eventuell nicht diese Bakterien dem Kunden mitverkauft und infiziert man vielleicht sogar mit irgendwelchen schädlichen Bakterien Gemüse. Also grundsätzlich gilt, alles Gemüse sollte gewaschen werden. Und wenn man düngt, dann düngt man eher den Boden oder in der Wachstumsphase kann man übers Blatt düngen. Aber bei Tomaten, die werden krank, wenn man die dauernd nass hält, also von dem her sowieso am besten über den Boden. Und immer dran denken, wenn ich den Tag vorher mit der Jauche gedüngt habe, natürlich könnte mein Salat im Inneren dann auch von der Jauche schmecken. Also macht man ja auch nicht mehr. Kurz bevor man erntet oder auch eine Woche oder zwei hört man ja auf zu düngen. Also von der Handhabung her, abwaschen Gemüse ist auf jeden Fall richtig.
Dann sind wir eigentlich auch schon bei der Wirkung der einzelnen Jauchen, Brühen, Tees. Was kann ich denn zum Beispiel mit der Brennnessel machen?
Also die Brennnessel hat ja eben diesen Eisen und Stickstoff und Phosphor. Von dem her wird die auch übers Blatt gegeben, bei Blattgemüsen oder jungen Rüben, einfach zur Düngung. Aber wenn ich jetzt was gegen Blattläuse machen möchte, dann kommt sie als Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Allerdings machen wir das weniger, bei uns ist es eher eine Düngepflanze, fällt in großen Massen an, haben wir viel von und man sagt ungefähr, dass man für 2500 Quadratmeter Garten 20 Liter Jauche bräuchte. Anders ist das mit dem Schachtelhalm. Den Schachtelhalm, den setzt man ein zur Stärkung, der ist tatsächlich gegen Pilzkrankheiten gut. Den setzen wir einmal im Jahr vielleicht an und dann ist es oft so, dass wir es so ein bisschen vergessen. Und wenn wir dann meinen, ja, könnten wir doch noch mal was mitmachen, dann mischen wir den unter die Brennnesseljauche drunter oder aber benutzen ihn noch. Der ist schwieriger zu gewinnen, weil gerade bei dem Ackerschachtelhalm, der hat halt die Sache, dass er erstmal blüht. In der Phase will man ihn ja nicht nehmen. Wenn er dann abgeblüht ist, mähen wir ihn und entsorgen das so gut wie geht, das Gras. Und dann eigentlich der zweite April-Mai-Wuchs oder noch später, je älter die Blätter sind, desto nährstoffreicher sind die, ist anders als bei der Brennnessel. Und von dem her ernten wir quasi dann diesen Spättrieb und das wird dann auch spät im Jahr angesetzt. Ach so, was ich am Anfang nicht gesagt habe, eine Brühe, die man heiß ansetzt, die geht irgendwann um, die muss man noch schnell verbrauchen. Eine Jauche kann man länger halten. Und das ist eben beim Schachtelhalm gut, dass der, wenn er als Jauche angesetzt ist, dann lange haltbar ist, auch wenn er dann erst Mitte des Sommers zur Verfügung steht, dann kann man den immer noch bis ins nächste Jahr mit verwenden, was bei einer Brühe nicht geht. Es gibt aber Möglichkeiten, den als Brühe anzusetzen und dann soll er tatsächlich gegen Pilzkrankheiten im Obstbau ganz toll sein.
Und hier daneben steht jetzt auch eine Pflanze mit schönen grünen Blättern, das ist
der Beinwell, klassische Pflanze für Jauchen. Allerdings gibt es da in der neueren Fachliteratur, in der Gartenpraxis jetzt als letztes immer wieder Bedenken, dass der noch nicht genügend untersucht worden ist, ob es da aufgrund wahrscheinlich seiner Alkaloide, die er in den Blättern enthält, irgendwelche Nebenwirkungen für den Mensch, den Anwender oder für andere Organismen hat. Also wir haben die letzten Jahre damit immer gute Erfahrungen gemacht, weil er einfach auch sehr viel Blattmasse liefert. Ich kann meine Mitarbeiter immer gut dazu motivieren, das ganze Kraut mit seinem Wurzel zu stechen, wobei wir dann nur das Kraut verjauchen. Dann hat das wenigstens einen Sinn, nicht nur wir machen jetzt Unkraut, sondern nein, wir machen jetzt Jauche, verwenden gleichzeitig das und dann kriegen wir ganz tolle Tomaten davon. Es ist so ähnlich beim Giersch. Wer sticht schon gerne Giersch oder sammelt den so richtig raus, aber wenn man den dann noch verjaucht, dann ist es einfach was ganz anderes. Dann hat man das Gefühl, das hatte Sinn und selbst wenn der Giersch wiederkommt, dann haben wir wenigstens das obere schon mal umverwandelt, genau.
Beinwell, mache ich auch Jauche?
Mache ich auch Jauche von, ganz genau.
In einen nicht metallenen Behälter?
Am besten wirklich weiches Wasser darauf, genau, rühren und einfach 14 Tage verjauchen lassen. Vorm Ausbringen wird gefiltert, also es wird gesiebt am besten, das Kraut sollte erstmal nicht mit, es kann wieder zurück in die Jauchefass und wenn dann das Jauchefass geleert ist, dann kann man es quasi als Grünmulch unter Sträucher oder zwischen die Pflanzen legen. Das schadet nicht, aber es ist jetzt auch einfach ausgelaugt dann irgendwann, wenn es lange genug in der Jauche vergoren wurde.
Und hilft wofür, wogegen?
Hilft einfach wie ein normaler Mulch, also hält Feuchtigkeit, fördert das Bodenlebewesen und hat vielleicht noch Restnährstoffe, die dann umgesetzt werden.
Okay, also kann man sagen, für euch sind auf alle Fälle Brennnessel, Ackerschachtelhalm, Beinwell so Klassiker. Und was gibt es denn noch für Jauchen, Brühen, Tees, die man gar nicht so auf dem Schirm hat? Du hast jetzt schon Giersch erwähnt.
Ja, grundsätzlich gehen alle nicht blühenden Wegbegleitkräuter, die keiner haben möchte. Also alterssprachlich, überholsprachlich Unkräuter kann man natürlich alle verjauchen. Es gehen aber auch Gartenabfälle, Gemüse, Salat, alles Mögliche.
Lass mal gucken, du hast was mitgebracht.
Genau, ich habe eigentlich die Kompostschale von 3 Tagen gesammelt und da sind jetzt Kartoffelschalen drin, da ist Möhren, Gurken, Salat.
Alles, Zwiebelschalen, genau.
Genau, wo wir bei Zwiebeln sind. Zwiebeln alleine geben auch einen ganz tollen Tee oder auch eine Brühe. Knobi oder ohne Knobi, auf jeden Fall die Zwiebelgewächse an sich. Die haben eben ganz starke Öle und diese schwefelhaltigen ätherischen Öle, die vertreiben wunderbar Insekten. Da gibt es tatsächlich Pflanzenschutzmittel, die daraus gebaut werden. Das sind dann meistens Repellenzien, also quasi abschreckende Mittel, die durch die ätherischen Öle von der eigentlichen Kultur ablenken sollen. Klassisch ist da die Möhre, also wenn man die Möhre mit so einem Zwiebeltee gießt, dann riecht die so doll nach Zwiebel, dass die Möhrenfliege die nicht findet.
Wobei man ja immer wieder beachten muss, der Tee hält nicht so lange, Jauche hält
richtig, der Tee
Monate.
Genau, der Tee wird quasi gemacht, bevor ich ihn anwenden will. Einfach davor aufbrühen, abseihen und dann direkt verwenden. Eine Brühe würde ich ein bisschen länger ansetzen müssen, also einen Tag vorher in Kaltwasser, dann einen Tag überbrühen und dann in den nächsten 3-4 Tagen verbrauchen. Und eine Jauche muss ich erstmal 2 Wochen vergären und dann erst nehmen. Außerdem ist eine Jauche meistens was ich regelmäßig dünge oder was ich immer wieder ins Gießwasser mit beimischen kann. Ist jetzt beim Zwiebeln nicht so gängig. Außerdem Zwiebel riecht sehr stark. Also ich weiß auch nicht, ob sich das jemand antun will, so stinkige Zwiebelbrühen den ganzen Tag im Garten zu haben. Es gibt immer wieder auch so Sachen, dass man Tomatengeize nimmt. Tomaten, tatsächlich die Seitentriebe, die man ausgeizt, wenn man Stabtomaten zieht und die dann verjaucht oder auch zum Mulch benutzt und das gerne wieder an Tomaten. Also Tomaten geben Tomatenkraft. Also so als Gärtner widerspricht mir das so ein bisschen. Gut, Tomaten sind relativ selbstverträglich, relativ, aber eigentlich würde ich versuchen, die Jauche, aus der die Jauche angesetzt ist, die Kultur hinterher nicht auf die Fläche auszubringen und auch nicht die Pflanze mit sich selbst zu düngen. Also einfach, um Krankheiten zu vermeiden. Mag sein, dass das nur meine Idee ist, aber irgendwie widerstrebt mir das.
Und Rasenschnitt, der verwundert mich ein bisschen, weil da ist eigentlich gar nicht viel drin oder so. Der ist trotzdem noch ein Düngemittel.
Na gut, der hat Stickstoff. Ne? Alles, was Blattgrün hat, hat Stickstoff. Wichtig beim Rasenschnitt ist, dass der nicht erst gesammelt ist, schon pilzig im Sack oder wo auch immer der gesammelt wurde oder auf dem Haufen ist. Der sollte ein bisschen angewelkt sein. Aber er sollte locker flockig sein. Wenn er sonst in die Jauche kommt und dann so verklumpt und dann kommt erstens kein Sauerstoff rein, dann gibt das keine gute Gärung und dann setzt er sich auch nicht gut um. Aber vom Prinzip her könnte man auch Rasenschnitt nehmen.
Du hast es am Anfang schon mal angedeutet, da hast du gesagt, man kann den Ackerschachtelhalm mit der Brennnessel mischen. Kann man auch so ganze Cocktails machen, wenn ich jetzt gar nicht so viel von einer Sache habe. Also alles, was ich habe, schmeiße ich mal zusammen in den Eimer und dann einfach schön Regenwasser drauf?
Ja, könnte man machen.
Ist nur in unserem Kopf, dass wir sagen, wir machen jetzt Brennnesseljauche und dann machen wir Ackerschachteln.
Das fällt in großen Mengen an und man weiß dann einfach genau, was man hat. Wenn man jetzt eine Mischung hat, dann weiß man nie, warum hat das jetzt gar nicht so viel düngenden Erfolg gebracht oder warum ist das jetzt nicht. Ne? Also man weiß, dass gerade Brennnessel oder gerade Schachtelhalm halt bestimmte Stoffe hat und die setzen sich gut in Jauchen um und alles andere ist wahrscheinlich dann immer so Ausprobier und kann ja auch von, nehme ich ein gedüngtes Gemüse, was ich damit reinschmeiße oder nehme ich jetzt irgendwie von einem mageren Standort, dann habe ich einen Magerrasen oder habe ich jetzt einen richtig satten, dick gedüngten, aufgedüngten Rasen oder so den Schnitt, dann ist es einfach nicht klar, dass es wirklich eine Wirkung hat und ob die Wirkung davon kommt.
Okay, aber bei Brennnessel, Ackerschachtelhalm und Baldenwelt kann ich mich drauf verlassen.
Da ist es ziemlich sicher, dass die Stoffe haben und dass das einfach schon sehr, sehr, sehr lange erprobt ist unter Kleingärtnern und Biogärtnern. Das funktioniert eigentlich recht gut.
Könnte ich da auch gleich schon was mit reinwerfen? Also Zusatzdünger wie Hornspäne oder so, dann habe ich gleich alles in der Jauche drin?
Naja, die Hornspäne sind ja gerade so genial, weil die sich langsam umsetzen. Und alles, was in die Jauche kommt, soll ja binnen 2 Wochen schwuppdiwupp schon wieder in Flüssigzustand umgewandelt sein. Erstens, glaube ich, lösen die sich nicht gut. Und zweitens würde das nicht den Effekt machen, den gerade Hornspäne machen. Also so von dem her, die sind halt besser angebracht nachher beim Kompost oder so. Also es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Bestimmte Sachen, die sind für Jauche richtig gut. Und wenn man jetzt sagt, ich will aber keinen Kompost, ich mache das jetzt mit der Jauche, dann kann ich auch meine Abfälle verjauchen. Aber grundsätzlich finde ich, die bessere Lösung ist Kompost für Kompost und Jauche für viel Blattmasse, was ich schnell entsorgen muss und was mich einfach auch ein bisschen motiviert, dass ich dann die Ecken freikriege.
Aus ungewöhnlicheren Pflanzen finde ich jetzt, also Löwenzahn und Schafgarbe und sowas alles, hast du da mal was ausprobiert?
Ja, da gibt es immer so Sachen. Also Löwenzahn gilt als Kalium und Calcium und hat natürlich auch Mangan und Natrium. Das ist ein guter Dünger. Kieselsäure ist wohl auch mit drin. Im Kleinen habe ich das ausprobiert, sehe aber so richtig den Effekt nicht. Und den Löwenzahn auszustechen tut mir immer so weh, weil ich einfach Bienen habe. Und ich will, dass die Löwenzahn in der Wiese bleibt und blüht. Hätte ich ein Problem mit meinem Löwenzahn im Rasen, dann würde ich ihn verjauchen, aber das habe ich nicht. Im Bioanbau wird tatsächlich Baldrian ganz viel genutzt. Habe ich aber leider auch seit vielen Jahren nicht mehr so üppig im Garten, dass ich das nochmal nachgemacht hätte. Ist schon wieder 15 Jahre oder länger her, dass ich das mal ausprobiert habe. Da wird tatsächlich Baldrian verwandt, um die Blütenbildung zu fördern. Baldrian-Tee wird auch zubereitet, also quasi die Blüten werden überbrüht und das ist dann lange haltbar. Das wird dann tatsächlich vor Frostnächten auch gerne auf die Knospen gesprüht. Da ist dann ein doppelter Effekt, dass man einerseits die Erstarrungskälte nutzt, dass es wärmer wird in der Blüte und gleichzeitig aber auch, dass der Baldrian die Blüten stärken soll gegen den Frost. Das wird tatsächlich im Bioanbau, im Demeteranbau noch gemacht. Habe ich auch in den letzten Jahren nicht mehr gemacht. Es sind einfach sehr trockene Sommer gewesen. Der Baldrian braucht schon viel Feuchtigkeit. Und in der Natur sammeln ist mir immer so ein bisschen Natur ist Natur und mein Garten soll so ein bisschen Kreislaufwirtschaft sein und nicht von außen so viel zugefügt und auch nicht viel abgeführt. Also von dem her, das widerspricht mir immer so ein bisschen.
Schafgarbe?
Schafgarbe habe ich jetzt nicht ausprobiert, könnte ich mir aber vorstellen. Ist ja so ähnlich wie Reinfahren, so von der Zusammensetzung. Gibt auch ein sehr gutes Mittel gegen Insekten. Ja, also als Zugabe zusätzlich zum Gesteinsmehl, um auch den Geruch etwas zu mindern und das Ganze etwas anzureichern, gibt es auch Zusatzstoffe, die man theoretisch dazufügen kann. Das ist bekannt, ist Humofix. Das ist ein Präparat aus Löwenzahn, Brennnessel, Schafgarbe, Baldrian, Kamille, Eichenrinde, Honig und Milchpulver. Also quasi hat dann wahrscheinlich auch Milchbakterien, die sich dann bilden oder fördert auf jeden Fall die Gärung und fördert, dass der Geruch nicht so ganz intensiv ist.
Könnte ich denn auch jetzt schon, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt irgendwann Ende April die Kartoffeln setzen, könnte ich jetzt einfach schon mal so ein Feld mit meiner schönen frischen Brennnesseljauche aufdüngen oder bringt das nichts?
Das Problem ist, wenn jetzt große Regenschauer kämen, dann würde es ausgewaschen werden. Also es macht eigentlich Sinn, in dem Moment, wo eine Pflanze auf dem Beet steht, mit Jauche zu arbeiten, weil es schnell aufgenommener Dünger ist. Flüssigdünger wird immer schnell aufgenommen. Alles, was ich in Granulatform gebe oder so, setzt sich erst langsam um. Von dem her macht es Sinn, das Bodenlebewesen anzuregen. Aber das ist durch eine Mulchschicht auch gut gegeben. Und da eignet sich in den meisten Gärten auch schon Rasen, also quasi Gräserschnitt. Der sollte natürlich auch noch nicht blühen. Also blühend ist es auch nicht gut, dann holt man sich tatsächlich Rasen und Kräuter eventuell noch aufs Beet.
Jetzt ist es ja so, dass viele Hobby- und Kleingärten sowieso jetzt schon so ein bisschen überdüngt sind. Wie kriege ich denn raus? Sollte ich jetzt noch mit Jauchen düngen oder lasse ich es lieber?
Also vielleicht vorweg, alles was stärker als diese 1:50, 1:20 auf dem Boden gedüngt wird, also eine stärkere Konzentration, kann schaden. Also von dem her wirklich nicht doller düngen. Und wenn ich nicht zusätzlich synthetische Dünger benutze, mineralische Dünger, dann kann ich eigentlich durch dieses Gießen mit Jauche nicht so viel verkehrt machen, weil es Bodenlebewesen anregt. Das ist ähnlich wie bei anderen organischen Düngern, die sich langsamer zersetzen. Man kann nicht alles. Man kann nicht Jauche machen, Dünger einsetzen und dann am besten noch mineralische Dünger dazu oder stark aufgedüngte Pflanzen kaufen. Das führt dazu, dass es einfach sehr mastige Pflanzen gibt, die dann auch sehr anfällig sind, sehr große Zellen haben, die leicht von Pilzen oder eben auch von Insekten sehr gerne gefressen werden. Also man sollte eine Linie fahren und also bei uns ist das, dass wir die Tomaten wirklich, wenn wir einmal die Woche wirklich Jauche mit düngen, dann reicht das und es gibt gute Tomaten, die auch geschmacklich lecker sind. Wir hören dann beim Blattgemüsen aber irgendwann auf, die kriegen das auch einmal die Woche, wenn überhaupt, und dann reicht das.
Und woran merke ich, das war jetzt zu viel? Wird die gleich blass, die Pflanze? Nee, oder?
Genau, die wird hellgrün, sehr hellgrün, also überdüngt hellgrün. Der Geschmack ist nachher weniger, die Pflanze wird anfälliger für Krankheiten. Also überdüngen macht keinen Sinn und lässt einen die Pflanze eigentlich merken.
Du hast jetzt die Tomaten schon ganz oft erwähnt, die freuen sich ganz besonders über solche Jahre.
Genau, das sind Starkzehrer, genau wie Kohl. Die mögen einfach gerne mal Zusatzdünger.
Und welche Pflanzen mögen das gar nicht? Gibt es das auch?
Ja, es gibt Schwachzehrer, die es nicht unbedingt brauchen. Das ist klassisch der Spinat. Da gehört dann auch verschiedene Salatpflanzen dazu. Die brauchen das vielleicht am Anfang zum Anwachsen oder zum vitaler werden, aber dann irgendwann auch nicht mehr.
Du denkst jetzt automatisch an Gemüse.
Ja,
du Gemüsefrau, wie sieht es aus mit Stauden und Gehölzen? Lohnt sich das da auch?
Man muss sich ja vorstellen, die Staude blüht, man schneidet eventuell dann irgendwann zurück. Und immer wenn man was vom Beet entnimmt, dann ist natürlich irgendwann auch entweder eine Kompostgabe oder eine zusätzliche Erdgabe, wo Dünger drin ist, oder eben auch eine Jauchengabe sinnig, weil man führt die Nährstoffe wieder zurück. Also man muss eigentlich immer nur denken, was geht weg? Bei einem Apfelbaum geht unheimlich viel Früchte weg. Dann muss ich natürlich ab und zu auch mal eine Mulchschicht Kompost oder dann kann er auch gut mal ein paar Jauche-Gießungen vertragen. Gut ist, wenn diese Sachen, also diese Jauche ist ein Dünger und alle Dünger, die nach dem Juli gegeben werden, führen dazu, dass die Pflanze nochmal durchtreibt und das könnte im Winter dann Probleme geben mit der Frosthärte. Vielleicht auch wirklich diese Jauchengeschichte bis zum Juli, Sachen, die man dann später erntet, also jetzt Wintergemüse, das kann man vielleicht auch noch länger, einen Monat oder zwei düngen, aber irgendwann mit dem Düngen wirklich aufhören. Weil jeder Dünger erzeugt neues, frisches, schwaches, noch nicht verholztes Gewebe. Und das ist natürlich für die Winterhärte nicht so sinnvoll. Auch nicht bei Jauchen.
Wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, mir das selber anzusetzen, oder ich möchte es vielleicht auch nicht, weil ich nur einen Balkon habe oder so, das lohnt sich nicht. Es gibt ja auch Jauche in Pulverform. Du hast hier Brennnessel-Pellets und hier haben wir noch so Sprühflaschen, Grundstoff-Schachtelhalm. Ich kann das alles auch kaufen.
Bei den Pellets, die habe ich tatsächlich schon mal ausprobiert. Das ist ja wirklich einfach nur getrocknet, gepresste Brennnessel-Briketts quasi. Da ist es so, dass 100 Gramm von diesen trockenen Teilen 600 bis 800 Gramm Frischmasse ersetzen. Also ich könnte eigentlich mit 150 Gramm von diesen Pellets, die ich in ein Fass schmeiße und die 10 Liter Wasser draufkippe, dann auch eine Jauche erzeugen. Das ist, wenn ich jetzt nicht rauskomme oder wenn ich doch Skrupel habe, dem Schmetterling was wegzuschneiden oder sonst wie, dann kann ich diese Pellets tatsächlich benutzen und kann damit meine Jauche ansetzen.
Und wenn ich jetzt hier die Brennnessel-Pellets nehmen würde für meine Jauche, stinkt die auch?
Ja, die wird auch riechen. Es dauert ein bisschen länger, weil es natürlich wieder erst aufweichen muss, aber stinken wird die trotzdem.
Ist denn da irgendwas dabei, was auch für Mensch und Tier vielleicht gesund ist? Also Jauchen auf alle Fälle schon mal gar nichts, habe ich jetzt da so rausgehört.
Also mir ist da nichts bekannt.
Und bei den Tees, wo ich heißes Wasser draufgekippt habe und dann mal durchziehen lassen, kann ich doch Brennnesseltee trinken.
Ja, Brennnesseltee geht wahrscheinlich. Ist sogar, glaube ich, als Frühjahrskur empfohlen, um die Lebensgeister zu wecken oder so. Also das ist nicht verkehrt, entschlackend. Genauso Ringelblumentee, ganz wunderbar. Da gibt es klassischerweise auch den Kamillentee, den man zur Beize von Saaten nimmt. Da gibt es schon Sachen, die der Mensch auch konsumieren kann. Aber ich würde nicht generell sagen, alles kann der Mensch mal probieren. Ein Schlückchen schadet nicht. Das stimmt nicht. Nein, das schadet.
Gibt es aus deiner Erfahrung noch irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du den Leuten gerne noch mitgeben?
Ja, schön ist einfach, wenn Pflanzen gut wachsen. Manchmal ist also gar nicht unbedingt auf die Jauche zurückzuführen, aber ich finde, Jauche hat noch so ein bisschen was Bäuerisches. Wenn der seine Gülle aufs Feld gefahren hat, dann wusste man wenigstens, da ist Dünger angekommen, wegen dem Geruch beim Jauchen. Man sieht, wo man es hin tut. Die Reste sind aufbrauchbar, also es ist wirklich nachhaltig in meinen Augen. Und es ist ein Kreislaufgedanke, ist halt schön, finde ich.
Ja, dann sage ich, wohl bekommst den Pflanzen, die Jauche, die Brühe, den Tee, den Aufguss. Herzlichen Dank an Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin hier in der Alexianer Klostergärtnerei und Jauche-Expertin.
Ja, danke auch.
Ein paar Bilder und Infos gibt es wie immer auch auf der Seite auf gartenradio.fm. Ich sage wie immer ganz herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, an alle Weitersager und Abonnenten und natürlich an alle Hörer und Hörerinnen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher.
Das war der braune Fliegenschnäpper. Gartenradio Ausblick.
Goldgelb, Maisgelb, Bernsteingelb, Zitronengelb, Vanillegelb, Senfgelb, Ockergelb. Ich könnte jetzt noch eine ganze Weile die schönsten Gelbtöne aufzählen und trotzdem zucken wahrscheinlich viele zusammen, wenn sie diese Gelbtöne in Form von Schlüsselblume, Narzisse, Sonnenhut oder Mädchenauge in ihren eigenen Garten lassen sollen. Bloß kein Gelb, Frau Pelz. Das hat auch die Gartenplanerin Petra Pelz schon oft von ihren Kunden zu hören bekommen. Woran liegt's? Dieser Frage ist sie mal nachgegangen und hat eine emotionale Diskussion angestoßen, wie sie selber Gelb findet, was sie auf zahlreichen Gartenreisen in Sachen Gelb erlebt hat und wie sie mit gelb blühenden Pflanzen zauberhafte Stimmungen schaffen kann. Alles das hören wir in der nächsten Folge.